das Bild von 68, was wir uns machen oder das uns gemacht wird. Wobei in dem Satz ist ja das Problem schon angedeutet. Seit Anfang des 20. Jahrhunderts geht die Durchsetzung einer Geschichtsdeutung oder eines geschichtlichen Narrativs halt ganz wesentlich über die Bilder. Die Frage ist, wie glaubhaft sind die? Also selbst wenn man die offensichtlich inszenierten Bilder beiseite lässt und die sogenannten authentischen nimmt, muss man einfach sagen, geknipst oder gefilmt wird ja in der Regel das Untypische, das Besondere und nicht das Alltägliche. Und wenn man diese Bilder dann im Nachhinein aneinanderreiht, dann wird plötzlich aus dem Untypischen das Typische. Und damit fängt die Geschichte an, eine Schieflage zu bekommen. Und diese Aneinanderreihung von Bildern führt auch dazu, dass Widersprüche zugedeckt werden oder andersrum Zusammenhänge konstruiert werden, die so überhaupt nicht entstanden haben. Ein Beispiel, so an der Grenze zum inszenierten Bild, ist Woodstock. Man sieht dann immer nur schöne junge Menschen zu toller Musik tanzen, die Tausenden, die ohne sanitäre Einrichtung und ohne Versorgung im Dreck saßen und von der Musik gar nichts gehört haben, die sieht man nicht. Oder kann man sagen, die 60er waren ein sehr weibliches Jahrzehnt, davon sind in den Bildern nur die sehr kurzen Röcke geblieben. Ein Film wie von Helke Sander, Irene kriegt eine Prämie, der die Doppelbelastung von Frauen in Beruf und Haushalt zeigt, der ist verschwunden, weil Bilder von Frauen am Fließband passt offenbar nicht in dieses 60er-Narrativ hinein.
Bilder zerstören und Narrative korrigieren. Ihr habt hier ein Statement von Wolfgang Seidel gehört, seinerzeit Schlagzeuger in der Gründungskonstellation von Tonsteine Scherben. Wolfgang Seidel, radikal und kritisch geblieben. Einer, der ebenfalls radikal geblieben ist, heißt Karl-Heinz Delwo, der sich nach dem Sturm von 68 dem bewaffneten Teil der Bewegung angeschlossen hatte, der heute den Leica Verlag betreibt. Karl-Heinz Delwo hier mit einigen Erinnerungen an die Zeit vor 1968.
Ich bin 1967 15 Jahre alt gewesen. Ich bin aufgewachsen, bin zwar in Opladen bei Köln geboren, aber aufgewachsen in der Eifel in ganz kleinen Orten und habe diese Zeit als dunkel, als düster, zerstört in Erinnerung. Das liegt daran, wer eine Erinnerung an die Eifel hat, dass damals halt der ganze Westwall durchgegangen ist. Alle 100 Meter waren gesprengte Bunker, Panzersperren, das waren zerstörte Häuser. Und das ist mal so die Jugenderfahrung gewesen vom Äußeren. Heute, wenn ich durch die Eifel fahre, ist ein wunderschönes Land, das ist wirklich schön. Aber von meinen Jugenderinnerungen her ist es anders. Es ist einfach eine eher düstere Zeit gewesen. Die bezieht sich dann auch auf die Personen. Der Lehrer, den ich in der Volksschule hatte, war doch die Abgeordnete, einer der übelsten Nazi-Lehrer war in seiner Zeit. Die ganze alte Generation ist oder durchgehend ist eine gewesen, die ist vom Krieg sozialisiert gewesen. Das heißt, die war auf Ordnung, auf Hierarchie, auf Anpassung, auf Nichtfragen und sonst irgendwie alles ausgerichtet. Und das bekommt man ja als Kind, wenn man aufwächst, jetzt nicht so mit, dass man das so als analytische Begriffe hat, sondern man bekommt es als Stimmung in der Gesellschaft mit. Und daraus ist etwas entstanden, ohne dass ich mir jetzt irgendein bestimmtes Bewusstsein andichten wollte. Das ist einfach so gewesen. Man war seit ich mich daran erinnern kann, ist man in einer dauerhaften Opposition gewesen, die sich nur dadurch ausgedrückt hat, dass man sich verweigert hat. Man hat einfach blockiert, man hat den Kopf zwischen die Schulter gezogen und hat dem nicht zugestimmt und hat sich nie auch, das ist so ein bisschen so meine Erinnerung gewesen an damals. Und mit 15 Jahren, ich würde sagen, wir haben uns alle automatisch als links gefühlt. Das hing damit zusammen, dass wir eine wahnsinnige Affinität hatten die Jugendlichen oder Leute wie ich auf jeden Fall zu der neuen Musik, die aus den USA, aus England herübergekommen ist. Und das hatte so was Progressives und was Schönes und das hat uns gereizt. Und dann sind die Kleidung ist eine andere geworden, die Haare sind länger geworden und Und da ist so ein Reiz dabei gewesen. Den konnte man als Jugendlicher konnte und wollte man nicht widerstehen und da wollte man dazugehören. Man hat so ein Zugehörigkeitsgefühl zu dieser ganzen Jugendbewegung entdeckt. Und das haben wir alle als links definiert. Jedenfalls als das andere, als das, was die Kultur der Mehrheitsgesellschaft ausgemacht hat. Und in diese Situation fällt dann irgendwann der Schuss und wenn Unesorg ist tot, nun haben wir eine völlig andere Medienlage als die, die wir heute haben. Nicht? Also der ist in Berlin am 2. Juni erschossen worden. Davon haben wir frühestens in den Nachrichten wahrscheinlich am 3. Juni irgendetwas erfahren. Und was wir erfahren haben, sind erstmal auch nur diese offiziellen Stellungnahmen, die es dazu gab. Aber ich habe mal in diesem Kontext, wo ich versucht habe, mich zu erinnern, auch gesagt, dieser Mord an Benno Hohensorg, was man ja heute als klar als Mord definieren muss, der kam jetzt nicht erwartet. Das ist nicht so gewesen, dass man da als Kind und Jugendlicher da gesessen hat und hat gesagt, die werden auch geschießen oder sonst was. Aber irgendwie war er auch, er kam auch nicht als etwas Unfassbares an, auch als etwas, mit dem man auf keinen Fall gerechnet hatte, sondern das passt dann so in das ganze Klima rein, wie man die Gesellschaft sozusagen inhaliert. Da kommt das dazu, dann hat man vielleicht, man hat auch irgendeine Wut darüber, aber es ist nicht so, dass man sagt, oh, das damit hätte ich nie in meinem Leben gerechnet. Und insoweit, glaube ich, ist es richtig, dass man in diesem Zusammenhang bei dem Tod von Benno Unesorg von einem Schlüsselereignis ausgeht. Und Schlüsselereignisse sind solche Ereignisse, die einen auf lange Zeit prägen und auf die man in irgendeiner Form immer wieder in seiner Biografie, in seiner Politisierung und auch zurückkommt. Und der Tod von Benno Unesorg, der ist so ein Schlüsselereignis gewesen.
Ein zeitweiliger Weggefährte von Karl-Heinz Delwo ist Lutz Taufer, der sich hier an die Gründe seiner Politisierung in den 60er Jahren zurückerinnert.
Für mich war der Punkt der Politisierung die Erschießung von Benno Unesorg am 2. Juni 1967. Dann kam der Anschlag auf Rudi Dutschke, auch der Anschlag gegen Martin Luther King in den USA. Das war die Zeit damals und es war eine Zeit des Experimentierens. Und alle, die zur RAF gingen, zum Beispiel später, die haben in irgendwelchen sozialen Bereichen experimentiert. Einige im Bereich Heimerziehung. Ich habe im Bereich der Psychiatrie oder Antipsychiatrie im SPK gearbeitet. Das SPK ist entstanden aus einem Konflikt mit einer erstarrten Universitätspsychiatrie. Heute gibt es für die Opfer dieser Psychiatrie einen Entschädigungsfonds, genauso wie für die Opfer der Heimerziehung. Und der Hintergrund war eine weltweit sich spürbar und hörbar machte antipsychiatrische Entwicklung, antipsychiatrische Experimentieren. Das bekannteste Experiment ist in Italien von Franco Basaglia, der also die Irrenhäuser, wie das damals hieß, aufgemacht hat und die Patienten nach Hause gehen ließ. Das SPK war eine Gruppe, die im Rahmen dieser 68er-Bewegung sagte, Kapitalismus macht krank. Das SPK hat ganz kurz ausgedrückt gesagt, ein Symptom ist ein Protest des Organismus gegen unzumutbare Arbeits- und Lebensbedingungen, aber gleichzeitig ein Protest, den der Krank gegen sich selbst richtet. Es kommt darauf an, diesen Protest nach außen zu richten gegen die krankmachenden Bedingungen. Was haben wir im SPK gemacht? Im SPK haben wir nicht zuletzt das, was die bereits geschilderten postnarzistischen Sekundärtugenden in uns angerichtet hinterlassen haben. Wir sind daran gegangen, das zu bearbeiten. Wie wirkt zum Beispiel das kapitalistische Warenverhältnis auf uns? Wir haben aber die bestehenden Strukturen, zum Beispiel das Arzt-Patient-Verhältnis, haben wir anders gestaltet, haben das anders eingerichtet bzw. aufgehoben. Und wir haben dann das gemacht, was wir als Gruppenagitation bezeichnet haben. Das heißt, die Patienten haben sich getroffen in der Agitation ihrer Gruppe und haben sich bemüht, haben versucht, ihre Problematik selbst aufzuarbeiten, was auch ging. Das SPK ist dann aber schnell auf die autoritären Strukturen gestoßen, die es damals gab, und wurde dann zerschlagen und hat sich auch selbst aufgelöst, wurde kriminalisiert. Es hat sich am Ende auch unter dem Druck, der über ein Jahr lang bestand, am Ende auch, muss ich sagen, zu einer schrillen Sekte entwickelt, die also mit den Anfangsintentionen kaum erkennbar noch etwas zu tun hatte.
Bilder zerstören und Narrative korrigieren als eine mögliche Aufgabe, wenn wir in diesem Jahr mit dem 50-jährigen Jubiläum von 1968 konfrontiert werden. Und eines dieser Narrative lautet 1968. Das waren doch diese Studenten.
Durchgesetzt hat sich ja als Begriff für diese Zeit, diese Chiffre 68, Studentenbewegung. Aber das ist natürlich eine sehr, sehr verkürzte Darstellung. Also sowohl was dieses Fokussieren auf diese Jahreszahl betrifft. Okay, das ist mit so historischen Prozessen immer schwierig. So Stichdaten, das ist meistens Vereinbarungssache, meistens gibt es eine mehr oder minder lange Vorgeschichte und die gibt es in dem Fall halt auch, und das ist halt eine Vorgeschichte, die beileibe nicht das Ganze beschränkt auf Studentenbewegung. Also die erste Jugendbewegung, die sich in Opposition zur deutschen Normalität bildete, waren Anfang, Mitte 60er die Gammler. Und das waren meistens Arbeiterjugendliche, die einfach keinen Bock hatten auf dieses extrem disziplinierte Leben, was ihnen als einzige Perspektive geboten hat, Maloche bis zur Rente und dann noch ein paar Jahre bis zum Schluss. Man kam damals mit 15 in die Lehre. Man war da hauptsächlich billige Arbeitskraft. Prügelstrafe war noch normal. Also ich musste als Schulkind die ersten Jahre noch auf dem Schulhof in der Pause im Kreis herumlaufen. Sowas gibt es heute nicht mal mehr im Knast. Das kann man sich so wahrscheinlich schwer vorstellen, diese Disziplinierung und dieses wahnsinnige Ordnungsbedürfnis auf dem Hintergrund der Geschichte zu verstehen ist oder eben auch nicht zu verstehen. Nach dem Amoklauf, den man gerade hinter sich gebracht hatte. Und in diese wirklich nicht so tolle Welt für Jugendliche brach dann als erstes so Anfang der 60er, was damals Beatmusik hieß, was vor allen Dingen aus England kam, und der Kohlenpott war dann auch so das erste Zentrum, und das war auch eher eine proletarisch-kleinbürgerliche Angelegenheit, wo junge Leute rebellierten wollten, was heute Musik offenbar nicht mehr leistet oder nur noch in Ausnahmefällen leisten kann. Diese neue Musik, die da kam, war einfach klanglich so anders und so ein Versprechen, dass es außerhalb noch etwas gibt, und zwar ein verheißungsvolleres Leben, dass diese Musik sich relativ schnell politisch auflud. Da trug natürlich die Reaktion des deutschen Spießers ordentlich mit zu bei. Das wirkt heute komisch, wenn man Dokumentaraufnahmen sieht, wo sich ordentliche, in Anführungszeichen, Bürger ereifern mit so Sprüchen, bei Adolf hätte man euch oder ab ins Lager. Aber das war eine reale Bedrohung. Das waren dieselben Leute, die 20 Jahre vorher ernst gemacht hatten. Also es war eine Befreiung. Auch erstmal überhaupt eine politische Debatte anfing über diese Musik, auch eine körperliche Befreiung. Also tanzen statt stillsitzen.
Wenn wir uns in diesem Jahr mit 1968 auseinandersetzen wollen, dann soll das keine Totengräberei sein, keine bloße Historisierung, sondern für uns soll es zentral auch eine Auseinandersetzung mit der Gegenwart bedeuten. Und deshalb ist es sinnvoll, die damalige Situation mit unserer heutigen zu vergleichen. Hier nochmal Karl-Heinz Delvo.
Diese postfaschistische Nachkriegsgesellschaft, die war ja noch total bestimmt und dominiert von dieser ganzen Kriegsgeneration mit ihrer ganzen Härte und Brutalität, mit ihrer militärischen Disziplin und diese Sachen. Und da ist es relativ einfach gewesen, glaube ich, sich dagegen zu stellen und dann andere Lebensformen zu entwickeln. Und das ist uns heute verloren gegangen. Das macht die Situation auf der einen Seite, glaube ich, viel fataler, weil wir uns nicht mehr dieser Illusion hergeben können, dass wir sozusagen innerhalb dieses Systems vielleicht einen anderen Lebensbereich kreieren können und darin so etwas wie das Moment von Freiheit erfahren. Sondern heute sind wir mit diesem Ganzen konfrontiert. diktiert. Und das Ganze ist aber sowas von übermächtig, sowas von total, dass man wirklich denkt, es gibt hier, da kommt man zurzeit nicht gegen an. Also dieses Gefühl, dass man auf seiner Seite unheimlich wenig hat, dass gegenüber dem System als Ganzes, das ist heute offenkundig. Und damals konnte man damals hat man auch nicht viel mehr gehabt, aber man hatte was gegen diese ganzen Verzerrungen des Systems, die es da im Überbau gab. Dagegen hatte man etwas in der Hand gehabt. Und das ist für mich so eine der Kennzeichen. Also ich glaube, dass wenn wir heute von Widerstand reden und von Widerspruch reden, wir von vornherein damit konfrontiert sind, dass wir sagen, ja, wir sind in einer globalisierten Gesellschaft, da ist jetzt 24 Stunden am Tag, da ist mit einer Hochgeschwindigkeit, unser ganzes Leben ist total kapitalistisch bestimmt und da gibt es nichts anderes mehr. Das macht unsere, ich weiß nicht, verzweifelte, ich bin nicht verzweifelt, aber es macht irgendwie unsere Lage aus.